Gut, ganz zum Schluss, das ist jetzt noch 5 Minuten oder 10. Der letzte Punkt und die Rolle der Atomwaffen dabei. Wie gesagt, diese beiden Eingangsstatements, die ich zum Eingang vorgelesen habe, da machen ja beide Seiten die Verknüpfung von Atomwaffenarsenal und Atomwaffenprogramm mit den grundsätzlichen prinzipiellen Ansprüchen, die sie haben. Was hat jetzt diese koreanische Atombewaffnung, was hat es mit der auf sich? Warum besteht dieser Staat als heiliges nationales Recht drauf? Und umgekehrt, was stört die Amerikaner so? Und man muss ja im Auge behalten, das ist verglichen mit dem, was nicht nur was die USA haben, sondern auch was so schon weit minder bemittelte Atommächte wie Frankreich, Großbritannien, auch Pakistan oder Israel haben, ist das lächerlich, was die Nordkoreaner aufweisen können, noch nicht mal ein halbes Dutzend Atomsprengköpfe und es ist noch nicht so ganz klar, auf was für Raketen sie das überhaupt drauf tun können und so weiter. Was stört auch an so einer kleinen Atomwaffe? Auch, man muss eigentlich sagen, gerade die USA. Und was leistet so eine Atomwaffe im Unterschied zu anderen Waffen? Ja, eins ist klar, die hat ein vergleichsweise großes Vernichtungspotenzial. Auch wenn es nicht ganz so groß ist wie das, was die USA zurückgreifen können. Aber mit der Verfügung über Atomsprengköpfe und entsprechende Trägermittel ist so auch so ein Winzstaat im Prinzip wie Nordkorea in der Lage, überhaupt den Amerikanern in ihrer Kriegsführung, ja, was eigentlich? Gar nicht in dem Sinne Paroli zu bieten, dass sie mit denen gleichziehen könnten. Gar nicht in dem Sinne haben die sich damit in die Lage versetzt, einen Krieg für sich gewinnbar zu machen. Sondern wozu sie in der Lage sind, das sind Schäden an Truppen der USA, an Verbündeten der USA, vielleicht, wenn die Raketen irgendwann mal lang genug fliegen, vielleicht sogar am Territorium der USA, wenn sie bis dahin kommen. Jedenfalls den Amerikanern Schäden zuzufügen, die beachtlich sind, so muss man sagen, mit denen auch eine Weltmacht und so eine absolut überlegene Macht wie die USA kalkulieren müssen. Was sie damit verletzen, was sie damit zerstören, ist nicht die Überlegenheit der USA, sondern ein Anspruch, nämlich den, jeden Krieg garantiert unverwundbar führen zu können. Das ist, was so eine Atomwaffe auch für so kleine Staaten leisten soll. Und das wird immer nicht zur Kenntnis genommen, sondern auch wieder mal ignoriert, wenn es dann immer heißt, ja, was will er denn, so was Verrücktes, er kann doch nie gewinnen. Ja, ums Gewinnen geht es da auch nicht. Die Atomwaffe selbst ist auf die Überlegenheit der USA gemünzt. Denen die Freiheit zu nehmen, jeden Krieg beliebig zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Weise zu eskalieren oder zu deeskalieren. Immer auf der Basis, uns kann sowieso keiner was. Einen Krieg auszuweiten oder einzuengen und dabei eigentlich mit der anderen Seite überhaupt nicht rechnen zu müssen. Diesen so hypertrophen, asymmetrischen Kriegsanspruch, den kratzt ein Staat wie Nordkorea an, wenn es sich in die Lage versetzt, denen doch Schäden zuzufügen, mit denen sie irgendwie kalkulierend umgehen müssen. Das ist mal die engere militärische Seite. Und die eigentliche, und dann wieder eben in der Ebene drüber, die politische Zwecksetzung davon ist, Man zwingt dem anderen im Krieg, für den Fall des Krieges, unschöne Kalkulationen auf und erhofft und erwartet sich davon, dass er dann doch vom Krieg Abstand nimmt und einem politische Zugeständnisse macht. Das ist der politische Witz solcher Atomwaffen bei kleinen Mächten, die wissen, wen sie als Feind haben. Und ganz zum Schluss will ich mal ein Zitat vorlesen, das finde ich einfach umwerfend, ehrlich in gewissem Sinn, von einem, das ist so ein deutscher Kriegsstratege, der ist einfach erfrischend ehrlich. Und das meint er alles als, das meint er, was der sagt, meint er, und deswegen muss man auf solche Staaten aufpassen und darf das nicht zulassen. Aber der schreibt also, der ist damals, wo er das geschrieben hat, Chef des Instituts für strategische Analysen in Bonn gewesen und ist jetzt irgendwo, ich glaube bei diesem Rüstungskonzern, bei EADS ist er jetzt irgendein Schaltbonze. Also der schreibt, die militärische Überlegenheit des Westens ist unbestritten. Jetzt redet er über das engere kriegsmäßige Beschaffungsmotiv, Anwendungsmotiv für Atomwaffen. Wenn das Führen von Kriegen jedoch Clausewitz zufolge kein Selbstzweck ist, sondern vielmehr das Ziel hat, dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen, dann erscheint eine Schlussfolgerung geradezu unausweichlich. Wenn nicht-westliche Länder in einem konventionellen Krieg gegen westliche Streitkräfte keine Chance haben, dann führen sie eben einen unkonventionellen Krieg. Demnach sind nicht Verrücktheiten, Wahnsinn oder Menschenverachtung das Hauptmotiv für die Beschaffung von Massenvernichtungsmitteln, sondern zweckrationales Verhalten. Und über den tieferen politischen Sinn von dieser kriegsmäßigen Kalkulation schreibt er dann Folgendes. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass nukleare Macht Staaten einen besonderen Status in den internationalen Beziehungen verleiht. Nukleare Macht zwingt anderen Ländern, und zwar auch Kernwaffenstaaten, eine deutliche Zurückhaltung auf und beeinflusst das Risikokalkül von Entscheidungsträgern im Hinblick auf die Bedrohung vitaler Interessen dieses Landes. Dieses Landes also, was sich Atomwaffen zulegt. Nukleare Risiken disziplinieren Kriegsziele. Bedingungslose Kapitulation ergibt als Forderung an einen Kernwaffenstaat keinen Sinn. Es ist nicht ratsam, einen Kernwaffenstaat in die Ecke zu manövrieren. Und jetzt stellt er noch die Prüfungsfrage im Hinblick auf diesen 78-tägigen Bombenkrieg der NATO gegen Jugoslawien damals. Hätte die NATO 78 Tage lang die Hauptstadt eines Landes bombardiert, wenn dieses im Besitz von Atomwaffen gewesen wäre? Ja, so ungeschminkt drückt der aus, was der Anspruch, der westliche Anspruch ist, der sich nicht eben hier in dem Fall mit nordkoreanischen Atomwaffen verträgt. Wen stört denn das, dass seine Forderung nach bedingungsloser Kapitulation keinen Sinn mehr macht? Doch nur eine Macht, die so eine Forderung auf jeden Fall in ihrem Anspruchsrepertoire hat. Gut, und deswegen ist auch klar, lassen sich die USA die Verletzung dieses Anspruchs erstens nicht gefallen. Das macht es eigentlich zu dem Haupt- und Oberverbrechen vom Kim, dass er sich dieses Mittel anscheinend ziemlich erfolgreich zugelegt hat, also mit ein paar erfolgreichen Zwischenresultaten. Alles, was der sonst noch macht, geht darin ein und wird darin, quasi löst sich darin auf, dass er sich das zugelegt hat, was ihm nicht zusteht, weil es die jederzeitige Freiheit der Amis zu unverwundbarem Krieg führen beeinträchtigt. Und zweitens ist zugleich klar, dass die Amis sich kein bisschen davon beeindrucken lassen. Also das ist dann das andere, richtig, richtig wie als Widerlegung all dessen, was der damit versucht, Nicht wie, sondern das ist es, praktisch. Sagen Sie, erst, Sie wappnen sich sowieso gegen dessen Atomrüstung. Sie zeigen sich unbeeindruckt. Übrigens auch hier wieder, das ist die wirkliche Erklärung für diese eigenartige Diplomatie, diese diplomatische Doppellinie, dass man einerseits immer den nordkoreanischen Atomteufel 4 Meter groß an jede Wand malt und zugleich sagt, die können nichts. Widerspricht sich ein bisschen, ja, aber wie gesagt, auf sachliche Richtigkeit ist da eh nichts zu geben. Der Inhalt davon ist, von dem, ach, die können nichts, ist, wir lassen uns jedenfalls durch die von nichts abbringen. Wir eskalieren weiter. Wenn die uns mit Atomkrieg droht, sagen wir, mach doch und rüsten auf und führen ihm umgekehrt vor, die Sicherheit, die er sich vor uns durch seine Atomwaffen verspricht, nicht nur, dass er die Sicherheit nicht kriegt, sondern umgekehrt, das ist der ultimative Grund für die totale Unsicherheit, die wir ihm bereiten. Wenn er meint, mit Atomwaffen sich ein Stück Sicherheit vor uns erzwingen zu können, dann führen wir ihm vor, dass das ihn erst recht in eine total unsichere Lage macht. Wenn er meint, er kriegt uns ein bisschen berechenbar, dann führen wir ihm vor, dass wir total unberechenbar für ihn werden. Und das ist der Inhalt, der letzte Inhalt eigentlich dieser militärischen Eskalation vom Februar, März, April gewesen. Da haben die Amis Manöver durchgeführt in einer Art und Weise, von der alle Militärexperten gesagt haben, aus dieser Bewegung heraus, ist unmittelbar der Krieg eigentlich zu führen. Die haben zum ersten Mal ihren Atomschirm über Südkorea aufgespannt, also haben ihre amerikanischen Atom-U-Boote, also U-Boot-gestützten Atomraketen, ihre Langstreckenbomber und so weiter in Stellung gebracht und haben übrigens was war das erklärte Übungszweck? Manöver sind ja immer zum Üben da. Was ist geübt worden? Was war die offizielle Begründung für die letzten Manöver? Man muss die Übernahme der Verwaltungshoheit und Sicherstellung der öffentlichen Ordnung in Nordkorea üben für den Fall eines Kollapses dieses Staats. So. Und dann sagt die deutsche Presse, der Kim, wovon fühlt der sich eigentlich bedroht? Der spinnt doch. Gut, und was ich jetzt nicht mehr ausführe, damit ich euch nicht endgültig totquatsche, eins ist ja auch jetzt wieder arschklar. Auch dieses Stück Durchsetzung des Verbots von Atomwaffen gegen Nordkorea hat einerseits seinen speziellen Grund natürlich bei Nordkorea und zugleich ist wieder das Exempel für einen darüber total hinausgehenden amerikanischen Anspruch. Das steckt selber schon da drin. Wer sagt, diesem Staat erlauben wir es nicht, der beansprucht also, dass er die Erlauber Instanz ist. Das ist ein Fall des US-amerikanischen Entscheidungs, also eigentlich des US-amerikanisch beanspruchten Verfügungsmonopols über Atomwaffen. Die sind ja bekanntlich nur in den Händen der Amerikaner und ihrer westlichen Verbündeten ein Segen für die Menschheit. Und weil und solange sie dieses Verfügungsmonopol nicht haben und so schnell auch nicht kriegen, lassen die sich aber gar nicht einfach entmutigen, sondern ringen darum, sozusagen zu entscheiden, welche Atomwaffe in der Hand welches Staats ein Kriegsgrund ist und bei wem nicht. Gut. Thank you. Also, jetzt seid ihr dran.